Das ist der Werner Strebel mit dem dritten Gewerkschaftsjournal vom Radio Lora. Das Neueste aus der nationalen Arbeitswelt. Zurzeit ist es Mode, dass Gewerkschaften Umfragen machen unter ihren Mitgliedern. So zum Beispiel der Kaufmännische Verein unter ihren Mitgliedern bei der Swissair. 70% der befragten kaufmännischen Angestellten bei der Swissair sind bereit, für mehr Freizeit ihre Lohnansprüche zu reduzieren. Das Veröffentlichen von solchen Zahlen sind sehr gefährlich, denn die Arbeitgeber benutzen solche Umfrageergebnisse gern zu ihren Gunsten. Laut Statistik der Wehrsteuerpflichtigen verdienen 772.231 Arbeiterinnen und Arbeiter weniger als 25.000 Franken im Jahr. Ob für die Kolleginnen und Kollegen das Reduzieren von ihren Lohnansprüchen in Frage kommen, zweifle ich. Ebenso der 1,2 Millionen Werktätigen, die zwischen 25.000 bis 50.000 Franken im Jahr verdienen. Entweder verdient der Swissair Angestellte so viel, was ich bezweifle, oder aber beim KV sind nur Grossverdiener organisiert. Auch der VHTL, Gewerkschaft Handel, Transport, Lebensmittel, hat eine Repräsentativumfrage beim Verkaufspersonal durchgeführt über die Ladenöffnungszeiten. Nur ein Drittel der Beschäftigten haben eine Ausbildung im Sektor Verkauf. Die nicht ausgebildet sind, sind vor allem bei den Grossverteilern und Warenhäusern angestellt. Im Fachhandel werden allgemein mehr Berufsleute beschäftigt. 82% von allen Verkäuferinnen und Verkäufern sind für einen Ladenschluss um die halbe Siebni. 91% lehnen eine längere Ladenöffnungszeit ab. Und 72% vom Verkaufspersonal wünschen sich am Samstag einen früheren Ladenschluss. Basel-Stadt. Angriff auf die Löhne der Staatsangestellten. Der Grossrat hat nach 15 Jahren eine Lohnerhöhung beschlossen, und zwar für alle gleich viel, nämlich 2.500 Franken im Jahr, was bestimmt gerecht wäre. Arbeitgeber, sprich das Kapital, hat das Referendum ergriffen und am 5. 6. Dezember wird darüber in Basel abgestimmt. Dass eine Ablehnung auch für die Lohnentwicklung in der Privatwirtschaft Auswirkungen hat, wird, muss uns allen klar sein. Am 5. 6. Dezember wählen wir einen neuen Statthalter. Mit dem Freddy Rudorf haben die Arbeitnehmer einen Kandidat, der ihnen nahesteht. Was macht eigentlich ein Statthalter? Er steht zwischen der Gemeindebehörde und dem Regierungsrat. Er muss schauen, dass Gesetze und Verordnungen, vor allem im Polizei- und Strassenwesen, überwacht werden und angewendet werden. Er ist zuständig für den Bezirk Zürich, das heisst Stadt Zürich und Limmental-Gemeinden. Er behandelt zum Beispiel Rekurs gegen umstrittene Verkehrsberuhigungsmassnahmen, aber er ist auch Rekursort gegen verhängte Demonstrationsverbote und Präventivhaften. Auch Rekurs bei Wahl- und Abstimmungsbeschwerden und Kontrolle von Stiftungen und Pensionskassen muss der Statthalter behandeln. Und zwar, weil er als Statthalter auch Präsident vom Bezirksrat ist. In Kriegs- oder Katastrophenfällen ist er Chef vom zivilen Führungsstab in der Gesamtverteidigung. Das sind alles Tätigkeiten, wo es starke Persönlichkeiten braucht, die nicht für Päckli-Politik und für die Parteien gefüllt sind. Aber er muss einfach ein Mensch sein mit dem Herz am linken Fleck. Der Alfred Rudorf ist bestimmt der Mann für den Posten. Als Bezirksrichter, respektive als Vorsitzender vom Arbeitsgericht, hat er das Rüstzeug für den Job als Statthalter. Seine Urteile beim Arbeitsgericht haben als ausgewogen und fundiert gelten. Das hat mir auch Gewerkschaftssekretäre zugesagt, die mit Mitgliedern auf dem Arbeitsgericht zu tun hatten. Darum wird er auch folgende Gewerkschaften unterstützt: VPOD Lehrberuf, VPOD Soziale Institutionen, VPOD Staatspersonal und VPOD Übrige Beamte. Der GBH, der Union Helvetia, der VHTL, aber auch vom Mieterverband, der SP und der Grünen. Dass er sehr umwelt- bewusst ist, hat er schon als Gemeinderat in den Jahren 1970 bis 1976 bewiesen. Für die Zuhörer vom Gewerkschaftsjournal versuche ich in einem Interview, der Alfred Rudolf Ihnen näher zu bringen.
Freddy, du kandidierst als Statthalter am nächsten Wochenende. Ich möchte dich fragen, erstens einmal, du bist ja Arbeitsrichter gewesen, mehrere Jahre, ja sogar Vorsitzender vom Arbeitsgericht. Was ist dort deine Tätigkeit gewesen und deine Schwerpunkte?
Ja, Werner, ich habe am Arbeitsgericht 9 Jahre lang Prozess geleitet und entschieden zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wo es um Guthaben gegangen ist aus dem Anstellungsverhältnis, fristlose Entlassungen, Krankenlohn, Unfalllohn, Ferien, Gratis, 13. Abgangsentschädigungen, Ferienabrechnungen und so weiter.
Gut, ich glaube, das ist ja für uns Gewerkschafter eine wichtige Funktion, die du da inne gehabt hast. Aber jetzt möchtest du ja da Statthalter werden vom Bezirks Zürich. Wo siehst du da deine Schwerpunkte und wo siehst du da deine Zukunft, was du da speziell kannst in das Amt eintragen und beitragen?
Also das Amt ist ja in den letzten Jahren ins Gerät gekommen, wegen den umstrittenen Verkehrsbeschränkungen, vor allem im Kreis 5, aber auch Hadlaubriegel, Braunauriegel und so weiter. Und der jetzige Statthalter hat die Entscheidung vom Stadtrat aufgehoben, im Wesentlichen aus formalen Gründen, aber doch mit der Einstellung, der Stadtrat solle da in seinen Umweltschutzbestrebungen nicht derart reinschiessen. Und mir geht es mit meiner Kandidatur unter anderem schon auch darum, zu sagen, ja, der Stadtrat liegt an sich richtig und es geht nicht an, dass man ihn da zurückbindet in einer Art und Weise, die nicht nötig wäre vom Verfahren her und vom Ergebnis her. Das Stadthalteramt ist aber aus vielen anderen Gründen ein wichtiges Amt und mich lockt es, weil es gerade so vielfältig ist und nicht so spezialisiert wie bis jetzt das Arbeitsgericht. Ich möchte eine vielfältigere Tätigkeit haben als bisher. Und da ist im Stadthalteramt schon, was jetzt die Lora-Hörer sicher interessiert, du schon erwähnt hast in der Einleitung, wichtig, dass der Stadthalter beispielsweise zuständig ist für Rekurs gegen Präventivhaft, für Rekurs gegen Demonstrationsverbot. Er hat auch als Präsident vom Bezirksrat über Entmündigungen zu entscheiden und sonstige vormundschaftliche Massnahmen. Und sonst sind es Übertretungsbestände, die er zu beurteilen hat, die nicht als Polizeirichteramt gehen. Also alle möglichen Dinge, wo die Bevölkerung kann, drin verwickelt werden in unserem doch recht, soll man sagen, noch nicht Polizeistaat zum Glück, aber gleich, also in der Tendenz, müssen wir da aufpassen, dass wir eine Persönlichkeit an dem Posten haben, die die Tendenz zum Polizeistaat nicht noch zusätzlich unterstützt. Und ich kandidiere als Kandidat von der linken bis mittleren, aufgeschlossenen, fortschrittlichen Hälfte der Bevölkerung, nehme ich für mich in Anspruch. Und ich finde es schon wichtig, dass die Wahl für uns gewonnen wird, stellvertretend für viele andere Niederlagen, die wir in den letzten Jahren und Monaten haben müssen einstecken.
Gut. Was ist eigentlich da in der deine Tätigkeit, bist du dann auch der Chef vom Bezirksführungsstab für in der Gesamtverteidigung und in Katastrophenfällen? Was muss man sich eigentlich da vorstellen?
Ich kann als aktuellen Anlass möchte ich erwähnen, am Sonntagmorgen im Neumarkttheater den Film gesehen vom Brodmann über XOA-Initiativen. Und anschliessend hat eine Diskussion stattgefunden, dem Brodmann, dem Andi Gross und auch mit dem Brigadier Ernst Müllemann. Der ist Leiter vom Ausbildungszentrum der Schweizerischen Bankgesellschaft. Und auf meine Frage hin, ob dann nun immer noch die Russen eigentlich der Hauptgrund sind für die Armee, hat er dann präzisiert, ja, heute müssen wir also schon eigentlich eher sehen, Find und Gefahr und Katastrophe sei im Inland, aber nicht so, wie es jetzt mir vielleicht zunächst einmal wieder auffassen, wenn man das hört. Er hat dann gesagt, der Find ist in der Grosstechnologie, er ist da drin zu sehen, Gefahr, dass eine Katastrophe ausbrechen kann mit unseren übersteigerten technischen Systemen. Und von dort her ist, ich leite jetzt über einfach zu dem, was ich sagen wollte. Von dort her ist der Stab für die Gesamtverteidigung ein sehr wichtiges Instrument, weil das auch zum Trägen und zum Spielen kommt, eben bei solchen Katastrophenfällen, Stichwort Tschernobyl, Schweizer Halle und sonst nichts, was auch noch alles könnte auf uns zukommen. Und der Chef auf Bezirksebene von dem zivilen Führungsstab in der Gesamtverteidigung und in Katastrophenfällen, das ist eben der Statthalter unter anderem. Und ich glaube, dass für die Hörerinnen und Hörer vom LoRa wichtig ist, können mitzuwählen, wer das ist. Ich will es eben werden mit meiner Kandidatur.
Gut, ich glaube, wir hoffen alle, dass du, Freddy, das wirst. Ich möchte noch weiters auch noch fragen, wie siehst du das eigentlich? Es ist doch gerade wichtig, auch im Zusammenhang mit der zweiten Säule, wird offenbar die, bei diesen Pensionskassen nicht immer die Gesetze, wo zum Beispiel das Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht bei der zweiten Säule in diesen Stiftungen ist, dort bist ja du dann auch verantwortlich. Siehst du da auch Möglichkeiten, dass du da vor allem für uns Gewerkschaften kannst die Interessen vertreten?
Werner, das finde ich ganz einen wichtigen Aspekt. Ich bin im Zusammenhang mit Karthago und den Häusern im Stauffacher, wo ich ja Präsident bin von dem Förderverein, darauf gestoßen. Und die Häuser gehören ja der Pensionskasse im Wesentlichen und der Bäuerle will dort abreißen und neu bauen. Darauf gestoßen, dass die Pensionskasse fast samt und sonders gar nicht eigentliche Arbeitnehmervertreter in ihren Stiftungsräten haben, sondern Leute, die im Wesentlichen eben doch Arbeitgeberinteressen vertreten, leitende Angestellte, sodass die Arbeitnehmervertretung bis jetzt auf dem Papier ist, mehr oder weniger. Ich hätte im Sinn, so wäre das in meine Zuständigkeit dann fällt und in dieser Zuständigkeit bleibt, in der Aufsicht über so Pensionskassen, man kann nicht alle prüfen, aber beispielhaft zu prüfen bei einzelnen krassen Fällen und einzugreifen auch, dass die Arbeitnehmervertretung in den Stiftungsräumen der Pensionskasse gewahrt ist oder wiederhergestellt wird. Und da braucht es eben jemanden, der die nötige Zivilcourage hat. Meinem Gegenkandidat traue ich sie nicht zu und mir schon, ja.
Gut, du bist ja schon im Gemeinderat in den Jahren 1970 bis 1976 und hast dich offenbar dazumal schon, wo es noch nicht modern war, für bessere Luft und weniger Lärm eingesetzt und für den öffentlichen Verkehr. Kannst du daraus noch etwas sagen?
Trotzdem hat es den Begriff Umweltschutz überhaupt noch nicht gegeben. Und meine Vorstösse dortzumal, auch beispielsweise für biologischen Landbau in den 70er Jahren, für das Tram, für Busspuren, Busbevorzugung, das war dortzumal noch ziemlich der Zeit voraus gewesen. Lärmschutz, Luftreinhaltung. Mein erster Vorstoss 1970 war über die Luftsituation in Zürich. Also vor 17 Jahren schon alarmierend war. Und seither noch mehr. Auf diese Vorstöße bin ich heute noch stolz und auf diese Bestrebungen. Jetzt als Statthalter, der zuständig ist für die Überwachung von Gesetzen und Verordnungen, könnte ich beispielsweise auch in der Luftsituation, wenn es schlimm werden sollte, darauf pochen, dass die Luftreinhalteverordnung eingehalten wird. Smogalarm zum Beispiel und derartiges. Also das Amt hat Kompetenzen, die bis jetzt gar nicht ausgeschöpft worden sind und wo von Gesetzes wegen ein Auftrag dazu besteht. Ich möchte da mit dem niemand verschrecken, wegen dem Autofahren und so weiter, obwohl ich selber IG Velomann bin und fürs Velofahren. Ich bin kein Autofind, ich bin einfach für einen mäßigen Gebrauch, wie alle, die für die Zukunft Sorge tragen.
Ich danke. Ich glaube, für das kommende Wochenende ist ganz wichtig, dass wir alle Stimmen gehen. Ich glaube, es gibt ein paar wichtige Geschäfte, wo heute darüber abgestimmt wird. Und im Speziellen, ich glaube, nach allem, was wir gehört haben, kann man eindeutig sagen, unser Kandidat ist am 5. 6. Dezember als Stadthalter der Alfred Rudorf.
Ich bin übrigens ein alter, grosser, kräftiger Lora-Freund. Und darum ist die Wahl für mich und das Interview, das der Werner gemacht hat, doppelt schön und symbolträchtig. Und ich möchte gerne noch ein Lied jetzt einspielen, das ich gerne bekommen habe bei meinem Aufenthalt in Nicaragua letzten Sommer. Das ist Comandante Carlos Fonseca. Das ist einer der Gründer des FSLN, Frente Sandinista de Liberación de Nicaragua. Ich weiß zwar nicht, ob man es so ausspricht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Aber das Lied, das ist so begeisternd, dass ich das euch als Stimmungsbild von dem, was ich gerne habe, nicht möchte vorenthalten.
Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren.
Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia. Y sediento de luz te nombro, hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso.
Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, noble de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan.
Cuando apareciste, llegaste a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanógra, formiga, martillo. Y al día siguiente de nuestro encuentro, vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo.
Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, Nicaragua entera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, vaya pan vencedor.
Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto. Desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo, tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro.
Amante Carlos, Carlos Fonseca, talla cam vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra,
y cada bandera te grita presente.
Cuando los afiches del tirano sean insepultas huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia,
las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora.
Comandante Carlos, Carlos Fonseca,
Konsumentenpreisindex, ein Buch mit 7 Siegeln. Ein Index ist ein Mittel, um Veränderungen zahlenmässig erfassbare Grösse im Zeitablauf sichtbar zu machen. Der wohl bekannteste Index ist der Konsumentenpreisindex, denn der bildet die Grundlage für den Teuerungsausgleich bei der werktätigen Bevölkerung. Die Berechnung für den Konsumentenpreisindex bildet die rund 600 Haushaltungen von Arbeitnehmern und Rentnerhaushalt, die täglich ihre Einnahmen und Ausgaben detailliert in ein spezielles Haushaltungsbuch eintragen, die dann später vom Bundesamt für Statistik ausgewertet werden. Daraus wird dann die eigentliche monatliche Teuerung ausgerechnet. Zwischen 1926 und 1982 ist im sogenannten Indexkorbquote für die eigentliche Existenzbedarf, das sind Nahrungsmittel, Kleider, Wohnungsmiete, von 93 auf 46% zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum ist der sogenannte Wahlbedarf, das sind Haushalteinrichtungen, Verkehr, Körperpflege, Gesundheitspflege, Bildung und Erholung, von 1% auf 44% gestiegen. Alle paar Jahre, das letzte Mal 1982, sind die Quoten von der einzelnen Bedarfsgruppe der Lebensgewohnheiten angepasst worden. In der Bevölkerung, vor allem bei den Hausfrauen, ist der Index nicht so recht anerkannt. Denn im täglichen Kauf von Frischprodukten wie Gemüse, Früchte und Fleisch sind Preisaufschläge an der Tagesordnung. Und wenn wegen dem Dollarverfall und wegen Preisabschlägen im Erdölsektor die Teuerung zurückgeht wie Ende 1986 und somit den Arbeitnehmer keine Teuerung bekommt, wird das vom sogenannten kleinen Arbeitnehmer nicht verstanden. Denn es ist wahr, dass ausländische Produkte in den Preisen gesunken sind, vor allem aus dem Dollarraum. Aber gleichzeitig sind die Inlandpreise gestiegen, zum Beispiel Ende 1986 um rund 2%. Bekanntlich belastet Inlandpreise Familienbudget von Kleinverdienern bedeutend mehr. Denn Grundnahrungsmittel sind praktisch alles Inlandprodukte. Wenn man den Indexkorb im Einzelnen anschaut, so sieht man die Aufteilung im Detail. Bei einem Einkommen von 4'000 Franken zum Beispiel sieht es so aus. Nahrung 840 Franken, Getränke und Tabak 200 Franken, Bekleidung 280 Franken, Miete 720 Franken, Heizung und Beleuchtung 200 Franken, Verkehr 560 Franken, Bildung und Erholung 40 Franken. Das ist die Indexaufteilung für ein Einkommen von 4'000 Franken im Monat. Die Zahlen werfen viele Fragen auf, vor allem wenn man betrachtet, dass das Durchschnittszahlen sind. Wer hat zum Beispiel einen Mietzins von 720 Franken? Oder wer gibt für Bildung und Erholung 40 Franken aus? Auch wird im Konsumentenpreisindex zum Beispiel Krankenkassenprämie und Einkommenssteuer nicht erfasst. Teuerungsausgleich ist kein Geschenk vom Arbeitgeber, denn bevor er sie ausgleicht, hat jemand die Teuerung kassiert und sich daran bereichert über längere Zeit, sicher aber nicht der Arbeitnehmer. Denn mit dem Teuerungsausgleich zieht der Werktätige nur nach. Für die Gewerkschaften muss der Teuerungsausgleich ein Schwerpunkt sein in ihrer Tätigkeit. Wenn in Zukunft der Teuerungsausgleich eventuell einmal nicht mehr gewährt werden soll, vom Arbeitgeberseite müssen die Werktätigen auf Barrikaden steigen. Denn die meisten Betriebe gewähren ihren Angestellten seit Jahren keine effektive Lohnerhöhung mehr. Das trifft vor allem langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben zu. Obwohl starke Produktionssteigerung den Gewinn von Kapitalseite ständig steigert. Siehe Jahresabschluss, Dividenden, Wertsteigerungen in den letzten Jahren bei den Aktien. Aber auch in Betriebsübernahmen von Firmen, die plötzlich über grosse finanzielle Mittel aus stillen Reserven zur Verfügung stehen. Dass alle Gewinne und Mittel auf dem Rücken von der werktätigen Bevölkerung gemacht wird, redet man nicht. Eigentlich ist der Teuerungsausgleich eine Selbstverständlichkeit, bestimmt aber keine Almosen von der Arbeitgeber. Bekanntlich kann man in der Schweiz Mitbestimmungsrecht am Arbeitsplatz nicht, wie zum Beispiel in einigen Nachbarländern. Aber eigentlich sollte für jeden Arbeitnehmer selbstverständlich sein, dass bei Gewinnsteigerung bei der Arbeitgeber der Werktätige auch teilhaben soll. Als eigentlicher Maßstab sollte das Bruttosozialprodukt sein. Misst er doch den Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in der Schweiz konsumiert, investiert und exportiert werden, abzüglich der Wert der Import. Das Bruttoinlandprodukt ist für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Leistung besonders aussagekräftig. 1986 Beispiel sind alle in der Schweiz geschaffenen Werte um 3,2% gesteigert worden, bei gleichbleibender Teuerung. Im Jahr 1985 sogar um 4,1%. Im gleichen Zeitraum sind 1,5% mehr Erwerbstätige eingestellt worden. Das heisst, die Arbeitsproduktivität gemessen am reellen Bruttoinlandprodukt ist pro Erwerbstätigen um 1,7% gestiegen. Man muss nicht besonders gut rechnen können, um zu sehen, dass alle Löhne eigentlich anfangs 1987 um 1,7% nebst der Teuerung hätte erhöht werden sollen, was in den wenigsten Fällen der Fall war. Einmal mehr haben die Arbeitgeber, das heisst das Kapital, das, was wir Werktätige in diesem Jahr mehr produziert und geschaffen haben, abgerahmt. Für das Kapital machen die 1,7% Hunderte von Millionen aus in einem Jahr. Wer redet denn da von gestohlen? Das ist doch nur abgerahmt. Das Kapital muss doch schaffen mit dem Geld. Wir sind doch keine Kommunisten. So tönt es in meinen Ohren aus dem Maul vom Arbeitgeberkönig Allensbach.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt,
jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnen, dann hat einer nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tak, 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 tak.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Der Teuerungsausgleich, der in den meisten Fällen von den Gewerkschaften mit den Arbeitgebern in dieser Jahreszeit ausgehandelt worden sind, ist für viele Gewerkschaftsmitglieder der Maßstab für die Aktivität von ihrer Gewerkschaft. Das Gewerkschaftsjournal hat mit den verschiedenen Gewerkschaften Kontakt aufgenommen, da der Zwischensituationsbericht. Bei den Bundes-, Kantonalen und Gemeindesangestellten muss noch der Index vom Monat November abgewartet werden. Die Entscheidung wird Mitte Dezember fallen. Gewerkschaft Verkauf, Handel, Transport, Lebensmittel, kurz VHTL, hat rund die Hälfte der Gesamtarbeitsverträge unterschrieben. Bäcker 2% Teuerung, 1 Stunde Arbeitszeitverkürzung. Die Schokoladenindustrie und Transportland ist mit der ausgewiesenen Teuerung abgeschlossen worden. Die Brauereien stehen kurz vor dem Vertragsabschluss. Coop Zürich hat neu 5 Wochen Ferien für alle, ab 50 6 Wochen und vermutlich das erste Mal in einem Gesamtarbeitsvertrag ab 60 Jahren die 7. Woche Ferien. Die Teuerung wird mit 1,6% ausgeglichen. 1% ist Reallohnerhöhung vorgesehen, die je nach Leistung verteilt wird. Im Zusammenhang mit dem Coop muss ich etwas ausholen. Wie allgemein bekannt, hat der Kaufmännische Verband in einer 300'000-frankigen Werbeaktion für das Verkaufspersonal geworben, damit sie die organisieren können. Der KV und der VHTL haben mit dem Coop den neuen Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt. Der KV hat in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, er habe den Vertrag allein gemacht. Daraufhin hat die Geschäftsleitung vom Coop Zürich ihrem Personal in einem Brief erklären müssen, dass nicht der KV die Verbesserungen zahle, sondern der GOP, und dass bei den Vertragsverhandlungen auch noch andere Gewerkschaften dabei gewesen sind, unter anderem eben auch der VHTL. Wenn der KV meint, mit ihrer Holzhacker-Methode können sie den VHTL, dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund, angeschlossen sind, auf die Seite boxen, der täuscht sich. Gewerkschaftsarbeit ist keine marktschreierische Arbeit wie Hörnli zu verkaufen im Migros. Das muss sich Generalsekretärin Monika Weber merken und ihre Lokalsekretärin in Zürich zurechtweisen. Mit dem Migros sind die Verträge auch abgeschlossen. Neben der Teuerung ist noch ein bestimmter Prozentsatz da, der in Zürich vor allem der unteren Lohnklasse gegeben werden soll. Das Verhandlungsergebnis ist aber noch nicht veröffentlicht. Gewerkschaft Bauholz. Maler und Gipser machen nur alle zwei Jahre einen neuen Vertrag. Das ist ein Zwischenjahr und die Teuerung wird mit 40 Rappen mehr Stundenlohn abgegolten. Und die Arbeitszeit wird in der Woche um eine halbe Stunde gekürzt. Bau wird in einer Woche abgeschlossen, voraussichtlich mit 2,5%. Holz, das sind die Verhandlungen sehr schwierig und es zeichnet sich keine Lösung ab. Das Gewerkschaftsjournal wird euch auf dem Laufenden halten. Gewerkschaft Druck und Papier. Die Verträge laufen erst Ende März 1988 aus. Verhandlungen laufen aber schon an. Und ein paar interessante Forderungen sind auf dem Programm. Und wenn man die Gewerkschaft Druck und Papier kennt, haben die bestimmt auch eine Chance. Teuerung 2,3%, gleiche Löhne bei den Hilfskräften für Frau und Mann, 2 Jahre Krankentagsversicherung und die Ausdehnung der Arbeitsverträge auf alle Arbeiter, z.B. auch die Zeitungsverträgerinnen, aber auch den Lehrling. Smooth Metall- und Uhrenarbeiterverband, der schweizerische Vertrag, 20'000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen ab 88 nur noch 42 statt 43 Stunden in der Woche arbeiten, bei gleichem Lohn. Die Teuerung wird mit 1,5% abgegolten. Offenbar hat man in der Metallindustrie den 13. Monatslohn noch nicht. Denn heute gilt die Jahresendzulage 60% vom Monatslohn und wird dann am 1. Januar 1989 auf 70% erhöht. Die Situation bei den einzelnen Gewerkschaften ist recht interessant. Offenbar legt jede Gewerkschaft ihre Schwerpunkte in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber wieder anders aus.
Wenn der Direktor vor der Fabrik im Fauteuil hocken, zufrieden und ink, soll ich Melon geben oder ein Kleid, singt er der schliesslichs Lied. Que sera, sera, sie werden es nicht nötig haben, sie werden es schon überstehen. Wer so ne reiche Seelandbauer nachdenklich höckelt auf der Stallmauer, ehrlich versteuert oder echt nicht, singt der schliesslich viel. Que sera, sera, sie wird es nicht nötig haben, sie wird es schon überstehen. Que sera, sera. Wenn ein Beamter mit viel Lohn sich die Angestellung hier für Sorgdirektion, wenn du für die Kurve oder echt Lied singt er dann schliesslich das Lied. Que sera, sera, sie wird es nicht nötig haben, sie wird es schon überstehen. Que sera, sera. Wenn ein Bauherr mit Kapital muss überlegen, was ist echt schlau, Robinson Spielplatz oder echt nicht, singt der schliesslich viel. Que sera, sera, sie wird es nicht nötig haben, sie wird es schon überstehen. Que sera, sera. Fragt sich ein hoher Militär, Ranze und Geldsack, beides gleich schwer. Die Bindle hat schon oder echt nicht, singt der schliesslich das Lied. Que sera, sera,
werden es nicht nötig haben. Sie werden es schon überstehen. Gesera, sera. Und so geht das Spiel jedes Mal unter der Herrschaft vom Kapital. Mensch, wo Renditen oder echt nicht, schließlich gilt gegen das Lied. Gesera, sera. Sie werden es nicht nötig haben. Sie werden es schon überstehen. Gesera, sera. Gesera, sera. Sie werden es nicht nötig haben. Sie werden es schon überstehen. Gesera, sera.
Wenn man in den paar letzten Gewerkschaftszeitungen vom Eisenbahnenverband schaut, kommt man den Eindruck über bei den Lokführern Geretz. Schlagzeilen wie «Der ständige Rationalisierungsdruck muss weg», «Folgen vom Führungsstil», «Konsequenzen ziehen». Das sind Ziele, die in den letzten paar Gewerkschaftszeitungen gestanden sind. Offenbar haben die Einführung vom Taktfahrplan und die anschliessende Erhöhung der täglichen Fahrkilometer um 10% die Lokführer sehr mehr belastet. Die Zugsunfälle in Ottmarsingen und in Rupperswil haben es fast zum Überlaufen gebracht. Denn offenbar sind in beiden Fällen vom Personal Verbesserungsvorschläge gemacht worden. Im Fall Ottmarsingen sind die Verbesserungen angenommen und beschlossen worden, aber erst nach dem Unfall realisiert worden. Im Unfall von Rupperswil hat ein Lokführer mittels einer Lokführermeldung schon im Februar 1985 seine Vorgesetzte auf gewisse Probleme aufmerksam gemacht. Antwort hat er aber bis heute nicht bekommen. An der Generalversammlung von der Sektion der Lokführer von Zürich mit über 300 Mitgliedern ist in einer gereizten Stimmung über die bestehenden Probleme diskutiert worden. Vor allem der Fahrplanwechsel Hegi wegen der vielen Verspätungen enorme Mehrbelastung gegeben. Zum Schluss haben sie folgende Resolution beschlossen. Die Generalversammlung des Lokomotivführerverband verlangt zwingend eine sofortige und konsequente Einführung der neuen Zugsicherung, punktuelle Geschwindigkeitsüberwachung. Diese sicherheitstechnische Modifikation sollte analog der automatischen Barrierenanlagen speditiv und zügig durchgeführt werden, ohne dass dies mit grossem Druck einer vorangegangenen Katastrophe geschehen muss. Soweit die Resolution vom Lokführerpersonal. Vielleicht möchte ich jetzt zuerst noch vor einem effektiven Interview sagen, wenn ihr je mit Lokführern zu tun habt, sagt nie Lokführer. Oder es ist eine Loki, das mögen sie überhaupt nicht verleiden. Das Gewerkschaftsjournal möchte nicht auf die Vorfälle eingehen, sondern in einem Interview mit einem Lokführer einen Ablauf von seinem Arbeitstag schildern. Und zwar ist es der Lokführer Jörg Bommer. Jörg, du bist Lokführer bei der SBB. Ich möchte dich vielleicht in der Diskussion zuerst einmal fragen, was ist eigentlich der Hauptstress und die Hauptbelastung in deinem Beruf?
Ja, die Belastungsfaktoren die sind sehr unterschiedlich. Man meint im Grossen und Ganzen immer, eine Intercity, das ist die grösste Belastung des Lokomotivführers, das Führen von so einem Intercity. Das kann zwar sein, aber es muss nicht unbedingt sein. Es gibt Belastungsfaktoren, zum Beispiel technische oder betriebliche, das sind die hohen Geschwindigkeiten, das belastet einem sehr, hohe Geschwindigkeiten fahren. Dann die vielen Signalabschnitte, die man heute anfangen hat. Da kommt ein Signal am anderen, wenn man zum Beispiel von Zürich Richtung Olten fährt, hat man also gar keine Zeit, sich zu erholen. Dann spielt auch der Loktyp eine Rolle, dass man zum Beispiel mit der neuen 66 Führer vom Regionalzug wesentlich anspruchsvoller ist, wesentlich mehr Konzentration braucht wieder mit der RE442. Dann ist auch die Art vom Zug, ob es jetzt ein Reisezug sei, ein Intercity, ein Regionalzug, ein Güterzug, direkter Güterzug oder ein Stück Güterzug, das alles spielt auch seine Rolle. Und dann auch die Bremse vom Zug, was er für eine Bremse hat er eine gute Bremse, hat er eine schlechte Bremse. Dann die Fahrzeit gemäß Fahrplan, die ist ein Belastungsfaktor, wenn sie sehr kurz ist, was heute vor allem im Reiseverkehr sehr oft der Fall ist. Und Verspätungen kommen dann auch dazu, dass natürlich immer auf die Limite gefahren wird. Also die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss immer gefahren werden, um einigermaßen die Fahrzeit noch einzuhalten oder Verspätungen eben einzuholen. Dann äußere Bedingungen gehören da dazu, ob es Tag ist, ob es Nacht ist. Man kann zum Beispiel sehr schlecht Bremsweg einschätzen in der Nacht. Dann ist es nass, hat es also geregnet oder schneit oder scheint die Sonne. Auch der Sonnenschein kann zum Beispiel schlechte Sichtbarkeit von Signalbildern bewirken. Und der Regen zum Beispiel erschwert das Führen von einem Zug, weil die Adhäsion schlechter wird, also die Reibung zwischen dem Rad und der Schiene wird schlechter. Durch das kommt ein Rad gerne zum Durchdrehen, also mit den grossen Zugkräften, die wir heute haben. Diese Zugkräfte bringt man dann nicht auf die Schiene, wenn so ein Schmierfilm auf der Schiene ist. Dann gibt es natürlich auch noch menschliche Sachen, die zu den Belastungsfaktoren gehören. Wenn ein Lokführer nicht gut kann schlafen kann, weil er vielleicht an einem Ort wohnt, der nicht sehr ruhig ist, wenn er am Tag sollte schlafen sollte, wo dauernd Lärm rum ist. Oder dann hat sicher jeder, das kennt jeder, dass er irgendwann einmal familiäre Probleme zu bewältigen hat. Und das auf dem Führerstand alleine, das kann zu einem grossen Problem werden.
Ich glaube, wir müssen momentan warten, dass der Moment wieder anfängt. Geht ein Zug ein von Chiasso und geht weiter nach Schaffhausen.
Ja, es wird jetzt schon so sein, die Sachen, die du aufgeführt hast, dass es eben nicht abhängig ist vom Zug, den du führst, ob das ein Intercity sei oder ein Regional- oder ein Güterzug. Die Sachen können einfach bei jeder Fahrt, bei jedem Zug auftreten, die einzelnen Schwierigkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Das kann eins von den Sachen sein, die ich aufgezählt habe. Da können mehrere zusammenfallen und das gibt dann die Belastung. Ich persönlich empfinde zum Beispiel einen Regionalzug Rapperswil-Uster-Zürich als eine der grössten Belastungen, weil wir dort durch einen Fahrplan haben, der an der obersten Grenze ist, was die Fahrzeit anbelangt. Man muss also praktisch immer die Höchstgeschwindigkeiten fahren, um den Fahrplan einhalten zu können. Hängen natürlich auch noch damit zusammen, dass sehr viele Leute die Züge frequentieren, was ja sehr positiv ist. Und kommt noch dazu, dass in gewissen Zügen auch Post einladen ist. Und Post, wenn sie auf jeder Station vielleicht 15-20 Sekunden länger braucht, als was im Fahrplan vorgesehen wäre, dann summiert sich das und wirkt sich wieder aus auf meine Belastung beim Fahren.
Du, Generalversammlung von der Lokomotivführerverband ist zwingende und eine sofortige und eine konsequente Einführung von der neuen Zugsicherung in Klammern punktuelle Geschwindigkeitsüberwachung gefordert worden. Was müssen wir uns da Laien vorstellen darunter?
Ja, das ist so, dass bis anhin bei der Zugsicherung, die man bis jetzt hatte, ein Halt, ein Zwangshalt ausgelöst worden ist beim roten Signal. Das heisst, man hat also den Bremsweg noch zwischen rotem Signal und dem Stillstand von je nach Geschwindigkeit bis zu 600 Meter. Und mit der punktuellen, wie hast du gesagt, punktuellen
Zugsicherung, Geschwindigkeitsüberwachung.
Bei der punktuellen Geschwindigkeitsüberwachung ist es so, dass von der Strecke her, vom Signal her, vom Vorsignal her, mit Hochfrequenzsignal Signal auf die Lok übertragen werden, in ein Loksteuergerät. In dem Loksteuergerät wird eine Bremskurve ausgerechnet und im Normalfall tut die Lok nicht eingreifen, aber wenn der Lokführer die Bremsung nicht macht, wenn er also mit der Geschwindigkeit über die Bremskurve rausgeratet, dann greift die Richtung der Lok ein und tut den im schlimmsten Fall noch vor dem Signal zum Stillstand bringen.
Also wenn es die Vorrichtung hatte, in Rupperswil, wäre der Unfall nicht passiert, offenbar.
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, was jetzt auf Rupperswil anbetrifft, weil der Lokführer dort eine Bremsung gemacht hat an und für sich. Er hat ja reagiert auf das Signal und hat nachher wieder beschleunigt. Also Rupperswil ist da vielleicht ein Spezialfall in dieser Beziehung.
Gut, lassen wir das. Könntest du uns nicht noch einmal so einen Dienstablauf schildern, was so ein Lokführer immer so einen Tag alles, Entschuldigung, Lokführer, ja, ich weiss, muss machen, eben ein Lokführer.
He? Ja, ich kann da vielleicht die ersten zwei Dienste von meiner Diensteinteilung erklären. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass wir jeden Tag einen anderen Dienst fahren, also zu anderen Zeiten arbeiten. An dem ersten Tag fange ich abends um 8:30 an zu arbeiten, also 20:30 Uhr. Gehe als Passagier Dienstfahrt in den Rangierbahnhof Limmatal. Tue dort unten die Lok übernehmen für einen Güterzug. Tue mit dieser Lok an den Zug anfahren, mit dem Visiteur zusammen Bremsprobe machen. Fahre mit dem Güterzug auf Erstfeld. Habe in Erstfeld, nachdem ich den Zug an einen Kollegen von Bellinzona übergeben habe, eine Pause, kann mich dort verpflegen. Tue dann um die 1 Uhr Nacht wieder die Lok übernehmen für einen Güterzug, einen 54104, wo ich auch wieder vorbereitet tue, indem ich die Lok übernehme, an den Zug anfahre, Bremsprobe mache, die Lok noch kontrollieren tue. Gehe mit dem Güterzug in den Rangierbahnhof Limmatal, tue sie dort wegstellen, an den Güterzug für auf Winterthur, der übernimmt dann einen anderen Kollegen und übernehme einen Güterzug, wo ich auf Mühlingen gehe, das ist Postzentrum und Schnellgut von der SBB. Und dort wird mir dann die Lok abgehängt und ich gehe mit ihr ins Depot auf Zürich, wo ich sie dann versorge, abstellen und um 4:30 am Morgen Feierabend habe. Dann wird das etwa 5:30, bis ich heimkomme. Im Sommer ist es dort schon hell und dann am Tag schlafen, dass man genug geschlafen hat, das ist ein bisschen ein Problem. Der eine kann das besser, der andere kann das weniger gut, je nachdem, wo man wohnt und wie man selber körperlich zu Wege ist. Dann habe ich Zeit bis um 3:30. Dann muss ich mich wieder auf den Weg machen, dass ich um 4:30 meinen Dienst wieder antreten kann. Also am Abend um 4:30. Ich löse dort einen Regionalzug ab, einen Pendelzug, einen 7257. Ich wechsle dort den Führerstand, gehe also auf die andere Seite, fahre mit dem Zug über das Säuliamt, über Affoltern auf Zug. In Zug wechsle ich wieder den Führerstand und gehe als Lehrmaterialzug, also ohne Passagier, mit dem Pendel auf Altstetten. In Altstetten werde ich von einem Kollegen abgelöst, der dann den Pendel übernimmt und wieder via Säuliamt auf Zug geht. Ich selber gehe mit dem Regionalzug, der hinter mir herkommt, auch vom Säuliamt, gehe ich Passagier auf Altstetten, von Altstetten auf Zürich, Entschuldigung. Und habe dort etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, gehe dann auf die Abfahrt von einem Schnellzug auf Basel. In Basel stelle ich die Lok wegstellen, nachdem ich Manöver gemacht habe. Ich muss dort auch noch 3 Wagen mit dem Rücksteller und mit Funk auf die Seite stellen. Ich habe dann eine Pause, übernehme nach dieser Pause etwa um 10:30 in der Nacht wieder ein Lok für einen Schnellzug, wo ich dann mit dem auf Zürich komme. Und in Zürich stelle ich dann mit Funk und dem Rücksteller den Zug ins Abstellfeld stellen. Dort hängt er mir die Lok ab und ich gehe mit ihr ins Depot. Ich sie nochmal kontrollieren, abstellen, damit sie den Kollegen, den sie dann für den Frühzug am Morgen wieder nimmt, dass er die kann übernehmen kann.
Ist das nicht eine kurze Zeit, knapp 12 Stunden von einem Dienst zum anderen? Wenn man denkt, dass du in dieser 12 Stunden essen solltest, solltest du auch ein bisschen Mensch sein und schlafen und die Familie hast du ja auch. Ist das nicht ein bisschen kurz? Ist das der Vorschrift entsprechend?
Sie ist an und für sich kurz, aber sie ist der Vorschrift entsprechend und ist noch nicht auf dem Minimum. Also im Ausnahmefall können Sie auf 10 Stunden runtergehen, die Zeit zwischen zwei Diensten.
Soweit jetzt die Dienstpläne. Ich glaube, das ist recht interessant, dass einmal der Zugspassagier weiss, was so ein Lokführer eigentlich macht, den ganzen Tag. Jetzt habe ich eine Frage. Trotzdem ist ja das vermutlich auch heute noch ein Traumberuf für dich. Was findest du denn so außerordentlich gut und interessant an deinem Beruf?
Also für mich selber ist es tatsächlich noch ein Traumberuf. Ich mache ihn sehr gerne. Und was mir gefällt daran, das ist das Führen von einem Zug mit ein paar hundert Tonnen Anhängelast. Und das Alleinsein, selber Herr und Meister sein, auf dem Zug oben die Verantwortung zu tragen für das Rollmaterial, für die Leute, für Passagiere, für Güter, die man mitführt. Zusammen natürlich mit den Kollegen, die ebenfalls bei der Bahn verantwortlich sind für die Sicherheit.
Blöde Frage, aber ich möchte sie zum Schluss noch stellen. Hast du daheim auch eine kleine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn? Hast du einen Bub? Tust du spielen mit der Bahn daheim?
Also einen Bub habe ich nicht, nein. Eine Eisenbahn habe ich, aber sie steht an und für sich schon seit längerer Zeit vor sich hin. Ich brauche daheim einen kleinen Ausgleich, etwas anderes machen, dass ich daheim nicht Eisenbahn habe. Obwohl mir oder vielleicht gerade, weil mir der Beruf sehr gut gefällt.
Ich danke dir für das Interview und wünsche dir noch eine gute Fahrt.
Danke.
Zum Schluss möchte ich auf eine Sendung von morgen Abend aufmerksam machen im Radio Lora. Um Mitternacht kommt Frontline Rock. Arbeitskampf in Südafrika. Die letzte Woche war der schwarze Gewerkschafter und Minenarbeiter Rick Wena in der Schweiz und hat in einem längeren Interview über Probleme in Südafrika geredet. Das wird morgen um Mitternacht im Radio Lora ausgestrahlt. Das war das dritte Gewerkschaftsjournal vom Radio Lora. Von und mit dem Werner Strebel. Wir hören uns wieder am 6. Januar 1988 am 8. Abend. Bis dann, gute Zeit und frohe Festtage.